SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Herzlich willkommen. Weniger Hierarchie, kein Zölibat und eine liberalere Sexualmoral als die katholische Kirche. Trotzdem hat die evangelische Kirche ein ähnlich großes Problem mit sexualisierter Gewalt wie die katholische. In dieser Woche wurde eine umfassende Studie veröffentlicht. Nela Fichtner mit den wichtigsten Ergebnissen und Reaktionen.
Zwischen 1946 und 2020 gab es weitaus mehr Fälle sexualisierter Gewalt in evangelischen Einrichtungen als bislang angenommen. So fanden die Forschenden deutschlandweit 2.225 Betroffene und fast 1.260 Beschuldigte, einige mehrfach beschuldigt. Die meisten waren männlich, zwei Drittel verheiratet, ein Fünftel waren Pfarrpersonen. Allerdings, betont der Koordinator des Forschungsverbundes Professor Martin Watzlawick,
es sind nicht die Zahlen der evangelischen Kirche und Diakonie des gesamten Ausmaß, aber es ist die Spitze der Spitze des Eisbergs. Es ist noch nicht mal die Spitze.
Der Grund? Einige Landeskirchen hätten den Datenzugang verschleppt oder nicht alle vereinbarten Daten zugeliefert, so Professor Harald Dressing, der vor Jahren bereits die katholische Missbrauchsstudie erarbeitet hat. Rechne man die Zahlen spekulativ hoch, komme man auf ähnliche Fallzahlen wie in der katholischen Kirche. Dennoch seien beide Studien nicht vergleichbar. Betrachte man bei den verschiedenen Tätergruppen nur die Pfarrer, so Martin Watzlawick, würden typisch evangelische Strukturen deutlich, die sexualisierte Gewalt begünstigt hätten.
Pfarrer werden zu Tätern im Kontext ihrer seelsorglichen Aufgaben und sie profitieren dabei auch von strukturellen Risikofaktoren, nämlich der Diffusität von Seelsorgebeziehungen, das Bild und die Stellung des Pfarrers in einer Kirchengemeinde, von einem Machtgefälle, einer Vermischung von privaten und dienstlichen Aufgaben.
Ein anderes typisch evangelisches Problem sei das Selbstverständnis, föderal und progressiv zu sein, was auch weniger Kontrolle und mehr Tatmöglichkeiten im Verborgenen bedeutet. Der württembergische Landesbischof Ernst Wilhelm Gohl sieht da Handlungsbedarf.
Dass so pseudoliberal dann auch benutzt wurde, um da einfach Übergriffe zu machen, dass man das reglementiert und dass wir jetzt nochmal anhand dieser Studie auf unsere Standards der Prävention draufschauen, wo müssen wir da nachbessern.
Neben den Landeskirchen haben die Forschenden auch die diakonischen Werke untersucht. Annette Noller, Vorstandsvorsitzende des Diakonischen Werks Württemberg, ist von der Mitarbeit der Betroffenen beeindruckt.
Das ist für uns ganz wertvoll, um zu verstehen, wie dieses Leid und diese Missbräuche in der Diakonie und der Kirche haben überhaupt stattfinden können. Und wir wollen mit ihnen gemeinsam lernen, was wir verbessern können.
Kirchenpräsident Volker Jung von der Evangelischen Landeskirche in Hessen und Nassau betont:
Wir werden jetzt alles dran setzen, das gründlich zu studieren und die Ergebnisse dann in unsere Schutzkonzepte einzuarbeiten.
Auch der Präses der Rheinischen Landeskirche, Thorsten Latzel, will den Blick nach vorne richten.
Es ist gut, dass es diese Studie gibt, dass wir uns die intensiv anschauen, daraus lernen und alles daran setzen, dass Menschen so etwas nicht wieder bei uns in der evangelischen Kirche erfahren müssen. Jetzt müssen wir auf die Stimme der betroffenen Menschen hören.
Jetzt wird's aber auch Zeit. Der Präses der evangelischen Kirche im Rheinland, Thorsten Latzel, mit einer ersten Konsequenz aus der Studie, die jetzt veröffentlicht wurde. Sind die Kirchen inzwischen wirklich so weit, die Betroffenen in den Mittelpunkt zu stellen? Und wie viel Druck von politischer Seite braucht es, damit die Kirchen und andere gesellschaftliche Gruppen das Thema endlich grundsätzlich angehen? Darüber habe ich mit Julia Gebrande gesprochen. Sie ist Professorin für Soziale Arbeit an der Hochschule Esslingen und seit Anfang der vergangenen Woche Vorsitzende der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in Berlin. Und ich habe sie gefragt, ob sie die Zahlen zum Missbrauch in der evangelischen Kirche überrascht haben.
Nein, ich muss ehrlich sagen, überrascht haben mich diese Zahlen nicht. Sie erschrecken natürlich und sie machen um ein neues Mal sozusagen deutlich, dass das Ausmaß von sexuellem Kindesmissbrauch in unserer Gesellschaft sehr, sehr hoch ist und dass davon ebenso die evangelische Kirche betroffen ist.
Zahlen zu veröffentlichen ist ja eine Sache, aber haben Sie den Eindruck, dass Betroffene von sexualisierter Gewalt in den Kirchen inzwischen wirklich im Mittelpunkt der Aufarbeitung stehen? Kirchenvertreter sagen ja immer, wir schauen auf die Betroffenen zuerst. Ist das wirklich so? Meinen Sie, das ist so?
Die Studie hat gerade sehr deutlich gezeigt, dass mit Betroffenen, die sich an die Kirche gewandt haben, nicht immer gut umgegangen wurde. Und das zeigt sich leider in vielen Bereichen. Ja, es ist so, dass Betroffene inzwischen mehr angehört werden. Aber Betroffene fordern völlig zu Recht, dass es auch nicht nur darum geht, ihre Geschichten anzuhören, sondern dass daraus Konsequenzen gezogen werden müssen, dass Verantwortung übernommen werden muss. Und da sehen wir schon auch noch Luft nach oben.
Können Sie da mal ein Beispiel nennen, was Sie sich wünschen würden als Vertreterin jetzt der Kommission?
Was uns ganz wichtig ist, ist, dass Betroffene mit ihren Geschichten in den Mittelpunkt gestellt werden, dass ihre Geschichten angehört werden und dass daraus dann aber auch wirklich abgeleitet wird, was muss sich für die Gegenwart und die Zukunft ändern. Das heißt, wir brauchen hier ganz klar auch einheitliche Strukturen. Auch das wurde sehr deutlich in der Studie, dass das schwierig war mit den föderalen Strukturen und mit dieser Verantwortungsdiffusion. Und wir brauchen auch die staatliche Verantwortung. Also hier braucht es ein Recht auf Aufarbeitung für Betroffene, was dann in letzter Konsequenz auch bedeutet, dass die Institutionen verpflichtet werden können, aufzuarbeiten. Und dann kann es eben nicht sein, dass Archive nicht zugänglich gemacht werden oder dass Personalakten nicht zur Verfügung gestellt werden. Wir appellieren hier an die Verantwortlichen, auch in der Bundesregierung, die ja gerade ein Gesetz planen, wo auch das Recht auf Aufarbeitung eine wichtige Rolle spielt. Das muss jetzt vorangehen, damit es 2024 noch verabschiedet werden kann.
Sie haben jetzt diese gesetzliche Regelung schon angesprochen. Das ist ja, was viele Menschen beklagen, dass die Kirchen bei dem Thema von politischer Seite so gar nicht unter Druck gesetzt werden. Wie viel politischen Druck braucht es denn noch, damit eben auch von außen jemand kommt und sagt, passt mal auf, wir dürfen die Kirchen mit der Aufarbeitung des Missbrauchs nicht alleine lassen?
Ganz genau, dieser Druck ist enorm wichtig, weil wir gesehen haben, auch wenn wir in die Geschichte schauen, es hat immer unglaublich lange gedauert, bis überhaupt Aufarbeitung gestartet ist. Und es waren immer die Betroffenen, die das eingefordert haben. Letztendlich seit 2010 gab es diese Aufarbeitung vor allem in der katholischen Kirche. Jetzt 2018 war unser öffentliches Hearing zum Thema Kirchen. Da hat jetzt die Kirche, die evangelische, auch diese Studie in Auftrag gegeben. Aber diese wissenschaftlichen Studien können nur der erste Schritt sein. Jetzt geht die Aufarbeitung erst richtig los. Und das bedeutet, dass hier auch der Staat mit Verantwortung übernehmen muss und dass das Ganze eben gesetzlich wirklich verankert werden muss.
Manche Kirchenvertreter zeigen ja gern selbstbewusst auf andere gesellschaftliche Gruppen, den Sport zum Beispiel. Sehen Sie die Bereitschaft, auch bei anderen Gruppen sich dem Thema zu stellen?
Die Unabhängige Aufarbeitungskommission hat gerade letzte Woche ihren Tätigkeitsbericht vorgelegt. Und da schauen wir unterschiedliche Arbeitsfelder an, unterschiedliche gesellschaftliche Bereiche. Und der Sport ist hier ein sehr gutes Beispiel, weil tatsächlich ist im Sport in den letzten Jahren sehr viel ins Rollen gekommen. Auch da waren es Betroffene, die ihre Stimme haben laut werden lassen. Und auch hier gab es die Unabhängige Aufarbeitungskommission, die eine Fallstudie in Auftrag gegeben hat. Und die Anhörungen und Berichte von Betroffenen, die mit uns gesprochen haben, ausgewertet haben. Und inzwischen ist wirklich einiges auf den Weg gekommen. Und wir haben inzwischen zum Beispiel ein Zentrum für Safe Sport, was gerade gebildet wird.
Sagt Julia Gebrande. Die Esslinger Professorin ist seit Anfang der vergangenen Woche Vorsitzende der Unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Erschreckende Zahlen hat die Studie zu sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche in Deutschland zutage gebracht, die sogenannte Forum-Studie. Und ähnlich wie in der katholischen Kirche wurde auch hier Betroffenen nicht geglaubt, Verbrechen wurden vertuscht, Täter einfach versetzt. Der Standpunkt dazu von Florian Breitmeier.
Betroffene kommen sich gegenüber der Kirche häufig vor wie Bittsteller und Störenfriede. Dabei kämpfen sie um Gerechtigkeit. Von kirchlicher Seite heißt es vielleicht, ich sehe sie, ich höre sie, ich verstehe sie sehr gut. Nur folgt daraus oft beschämend wenig. Die evangelische Kirche muss endlich die Betroffenen sexualisierter Gewalt konsequent in den Mittelpunkt kirchlichen Handelns stellen. Auch verstärkt diejenigen, die der Kirche kritisch gegenüberstehen und ausgetreten sind. Denn es macht einen großen Unterschied, ob Kirche nur aus eigenen Strukturen heraus auf das Missbrauchsthema schaut oder sich ganz bewusst von außen in Frage stellen und kontrollieren lässt. Je mehr Perspektiven es gibt, desto besser. Es gilt nun, die umfangreiche Forumstudie aufmerksam zu lesen. Und dann muss über vieles gesprochen werden. Über Entschädigungszahlungen für die Betroffenen nach transparenten Standards. Über unabhängige Aufarbeitung in den Regionen. Über Täter, Vertuscher und persönliche Konsequenzen. Für die evangelische Kirche wird das ein schmerzhafter und konfliktreicher Prozess. Der aber ist notwendig, denn er kann die Kirche zu einem sichereren Ort für Kinder und Jugendliche machen. Wenn Betroffene erleben, dass ihnen vorbehaltlos geglaubt wird, dass sie nicht hingehalten werden, dass Kirche bereitwillig Archive öffnet, Auskünfte gibt und die Verbrechen angemessen entschädigt, dann werden vielleicht auch mehr Betroffene sexualisierter Gewalt sprechen. Wenn die evangelische Kirche das ernsthaft will, dann muss sie sich auch strukturell verändern und eine andere Haltung gegenüber Betroffenen an den Tag legen. Dabei ist klar: Wenn immer mehr Betroffene sprechen, werden Kirche und Gesellschaft davon profitieren, weil wir alle mehr über sexualisierte Gewalt lernen und besser handeln können.
Der Standpunkt von Florian Breitmeier zur Studie der evangelischen Kirche, die jetzt veröffentlicht wurde. Ewig zu leben, das ist einer der unerfüllten Menschheitsträume. Aber künstliche Intelligenz, die KI, könnte das möglich machen, zumindest so ein kleines bisschen. Dank KI könnten wir nach unserem Tod als Avatar weiterleben, sozusagen als digitaler Zwilling, damit die Hinterbliebenen nicht ganz auf uns verzichten müssen. Scheint ein lukratives Geschäft zu sein, das digitale Leben nach dem Tod, das Digital Afterlife. Nur, was bedeutet das für unsere Trauerkultur und wie verändert das unsere Vorstellung von Leben und Tod? Marc Leber hat mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Universität Tübingen gesprochen. Die gehen in einem Forschungsprojekt genau diesen Fragen nach.
Wenn Firmen für das digitale Leben nach dem Tod werben, dann klingt das im Internet in etwa so.
Unsere revolutionäre KI-Technologie bildet den Wesenskern von Menschen nach, die diese Welt verlassen haben. So haben sie Gelegenheit, aus ganzem Herzen mit ihnen Gespräche zu führen.
Die Angebote kommen vor allem aus den USA. Künstliche Intelligenz soll ermöglichen, auch nach dem Tod noch da zu sein, für einen Chat auf dem Smartphone oder um als Avatar mit den Enkelkindern über die eigene Lebensgeschichte zu sprechen. Diese virtuelle Interaktion mit Verstorbenen ist eine neue Qualität, sagt die Tübinger Medienethikerin Jessica Hesen.
Weil ich dann in so ein Verhältnis gedrängt werde von menschlichem Austausch und diese Videos, diese Avatare eine sehr starke Suggestionskraft haben, als ob sie eigentlich echt wären.
Für die meisten Angebote beantwortet man zu Lebzeiten Fragen und lässt sich beim Interview aufzeichnen. Mit diesen Daten arbeitet die KI. Den Zugang zum Avatar eines geliebten Verstorbenen gibt es dann zum Beispiel im Bezahlabo. Schätzungen zufolge könnte der Markt schon bald fast 5 Milliarden Euro Jahresumsatz bieten. Deshalb müsse man sich jetzt schon damit beschäftigen, meint Jessica Hesen, denn die Angebote haben Einfluss auf die Menschen, zum Beispiel im Trauerprozess.
Viele, die wir auch interviewt haben und die Fachleute sind im Bereich Trauer und Sterben, die sagen, das kann zu einer Art suchtartigem Verhalten führen. Also man kann nicht abschließen im Trauerprozess. Das ist die eine Seite, die das dann sehr kritisch betrachtet. Und andere sagen, man kann es eventuell sogar benutzen für Psychotherapien. Man kann auch mal sprechen mit den Verstorbenen, so ähnlich wie man auch ein Grab aufsucht und fühlt sich irgendwie aufgehoben und getröstet.
Auch in der Erinnerungskultur dürfte künstliche Intelligenz eine wachsende Rolle spielen.
Ich bin froh, wenn ich 100 Jahre von jetzt mit Schülern, mit Erwachsenen noch sprechen kann,
sagt Kurt S. Meyer, hochbetagter Zeitzeuge der Shoah. In einer Ausstellung der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt gibt Meyers Avatar Antworten auf die Fragen von Besuchern. Berit Zimmerling von der Universität Tübingen hat die Ausstellung wissenschaftlich begleitet.
Ich war tatsächlich selbst überrascht davon, wie lebensecht das Museum auf jeden Fall wirkt. Und das sagen auch Schulklassen beispielsweise, wenn sie eben in die Interaktion treten.
Aber kann die Begegnung mit dem Avatar die Begegnung mit echten Menschen ersetzen?
Nein, das möchte kein Projekt, sondern es ist eigentlich eher als Angebot gedacht, diese Geschichten und die Menschen dahinter kennenzulernen.
Die Digital Afterlife Industry wirft viele Fragen auf. Den Menschen, die das Tübinger Forschungsteam interviewt hat, waren die digitalen Abbilder Verstorbener jedenfalls noch eher unheimlich.
Das hat sowas von Geistern, Zombies und so weiter. Das ist bei uns kulturell auch sehr stark geprägt. Wir fühlen uns dadurch natürlich teilweise auch bedroht, weil man ist ja auch froh, wenn man mal einen Trauerprozess abschließen konnte. Und jetzt nochmal zu reden mit der verstorbenen Oma hat dann natürlich einen Gruselfaktor.
Ein warmes Essen gibt's hier, medizinische Hilfe, ein gutes Gespräch und ab und zu einen Happen Kultur. Jetzt Ende Januar ist die Hochzeit der Vesperkirchen. Mehrere Wochen lang werden Kirchen zu großen Speisesälen. In Mannheim ist die evangelische Citykirche Konkordien in der Innenstadt traditionell der Ort der Vesperkirche. Noch bis nächsten Sonntag sind hier täglich 60 Helferinnen und Helfer im Einsatz. Und die Organisatoren sagen, der Andrang sei so groß wie nie.
Einmal links. Wir arbeiten stärker.
Drei ehrenamtliche Helferinnen und Helfer stehen seit 11 Uhr hinter den großen Edelstahl-Wärmebehältern. Heute gibt es Nudeln mit Soße. Die Besucher der Mannheimer Vesperkirche, alles dabei. Männer, Frauen, ein paar Kinder. Pfarrerin Ilka Sobotke hat festgestellt, es kommen immer mehr Menschen. An einem einzigen Tag wurden hier rund 680 Essen serviert.
Ukrainerinnen, die hier mit ihren Kindern herkommen, Menschen, die aus anderen Ländern kommen, die keine Arbeitserlaubnis haben und all die vielen anderen, die mit Suchterkrankungen oder psychiatrischen Erkrankungen oder Behinderungen kämpfen.
Aber auch Einsamkeit und Altersarmut spielen hier eine große Rolle. Vesperkirchenbesucher Uwe erzählt, vor 4 Jahren sei seine Frau an Krebs gestorben. Seitdem muss er sein Leben ganz allein in den Griff bekommen.
Es ist für mich grausam, kann man nicht vergessen. Mir war 60 Jahre, jetzt haben wir alle zwei.
Ein paar Tische weiter sitzt die 87-jährige Theresia. Auch für sie ist die Vesperkirche lebenswichtig.
Weil ich wenig Geld habe, ich habe nicht viel Rente. Ich bin allein.
Ob oder an welchen Gott man glaubt, spielt in der Mannheimer Vesperkirche keine Rolle. Dort haben die Verantwortlichen ein offenes Ohr für viele Probleme. Es gibt Seelsorgende, eine Rechtsberatung und Ärzte wie Peter Hohenberger. Bis zu 7 Patienten kommen pro Tag in seinen Container, der auf dem Kirchengelände steht.
Das ist jetzt nicht luxuriös, aber es kann sich einer hinsetzen, hinlegen. Und die Leute, die sind froh, wenn sie überhaupt mal grüß Gott. Kommen Sie mal rein, setzen Sie sich mal hin. Was haben Sie denn für ein Problem? Das kennen die offensichtlich nur die wenigsten. Ne?
Besuch bei Helfer Michael. Er hat heute Dienst im Geschirrspülteam. Früher war er selbst Besucher, jetzt hilft er mit. Und das mit Spaß und Freude. Als Beleg stimmt er ein Lied über Mannheim an.
Ganz quadratisch. Ein Brotdurchschnitt von einem halben Meter und eine ganz speziell Bremer Frikadelle.
Und seine gute Laune ist ansteckend. Pfarrerin Ilka Sobotke räumt später ein, klar, es gebe auch mal Reibereien zwischen Besuchern. Aber das Projekt Vesperkirche insgesamt sei nicht mehr wegzudenken.
Wir sind sehr schnell dabei zu sagen, die Menschen sind schlecht, alle reden nur übereinander, alle sind wütend aufeinander. Hier zeigt sich, viele Menschen in unserer Gesellschaft wollen füreinander da sein. Und ich glaube, daran wird etwas deutlich, dass wir unsere Gesellschaft auch immer mal wieder gut reden müssen und sehen müssen, was alles Wunderbares passiert.
Am Internationalen Holocaust-Gedenktag gestern wurde weltweit der Opfer der nationalsozialistischen Diktatur gedacht. Das Datum erinnert an die Befreiung der überlebenden Häftlinge des größten NS-Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee am 27. Januar 1945. Aus Anlass des Gedenktags war unsere Reporterin Hannegret Kullmann dabei, als eine Schulklasse in der Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Osthofen nördlich von Worms zu Gast war.
Auch wenn von euch jetzt noch niemand in der KZ-Gedenkstätte war, glaube ich, dass ihr ja alle gewisse Bilder und Gedanken im Kopf habt, wenn ihr das Wort Konzentrationslager hört.
Dienstagmorgen in einem Seminarraum der Gedenkstätte Osthofen. Guide Dominik Hoog steht vor einer 9. Klasse und versucht, die Schülerinnen und Schüler an die Geschichte des frühen NS-Lagers heranzuführen. Dominik Hoog gehört zu dem 11-köpfigen Team aus jungen Guides, auf die Gedenkstättenleiterin Martina Ruppert-Kelly sehr stolz ist. Denn die Studierenden haben einen direkten Draht zu den Schülerinnen und Schülern, die etwa 3/4 der Besucher ausmachen. Im vergangenen Jahr haben knapp 14.500 Menschen das ehemalige KZ Osthofen besichtigt, Tendenz steigend. Die Leiterin erklärt sich das zum einen mit dem neuen Hinweisschild an der A61, zum anderen mit Veränderungen im rheinland-pfälzischen Lehrplan.
Unter anderem gibt es im Lehrplan für Sozialkunde einen festgelegten Demokratietag, den die Schulen gerne eben auch mit einer Fahrt in die Gedenkstätte verbringen, was uns natürlich sehr entgegenkommt. Aber tatsächlich sind wir im Moment, wenn wir 4 Gruppen gleichzeitig hier in der Gedenkstätte betreuen, sind wir auch am Limit dessen, was wir machen können.
Inzwischen führt Dominik Hoog seine Klasse über das Gelände des KZs, das ursprünglich eine Fabrik war.
Die ersten Häftlinge, die hier im März 1933 dann ankamen, mussten teilweise noch diese Halle leer räumen. Nachdem die Halle dann leer war, haben sie die Halle so vorgefunden, wie wir jetzt hier drin stehen. In der Halle war also nichts und die Häftlinge mussten auf diesem kalten, nackten Boden schlafen.
Die Schülerinnen und Schüler stellen immer wieder Fragen. Zum Beispiel, ob in Osthofen jemand getötet wurde. Sie wirken erleichtert, als sie hören, dass hier niemand gestorben ist. Das KZ Osthofen existierte nur 16 Monate. Für Dominik Hoog der Beginn einer Entwicklung, die mit dem Holocaust endete.
So, ne, ein paar Wochen nachdem die Nazis an die Macht kamen, ist hier schon ein KZ eingerichtet gewesen. Hier fängt es an mit Grundrechtseinschränkungen. Andere, die eine andere Meinung haben, werden eingesperrt. Das ist natürlich noch viel näher an heutzutage, wie wenn man jetzt sich natürlich ein Vernichtungslager anschaut.
Das realisieren im ehemaligen KZ Osthofen auch einige Schüler und Schülerinnen. Vor allem, weil die Rechtsextremen in Deutschland derzeit immer lauter werden. Am Ende der Führung nachdenkliche Stimmen.
Das ist jetzt wieder sowas in der Art anfängt, ist, man sollte ja eigentlich aus der Geschichte lernen.
Ja, also ich kriege da viel von Social Media und mit, aber ich möchte das nicht in, sag ich mal, Verbindung mit so einer schlimmen Zeit bringen, weil ich hoffe, dass das Vergangenheit bleibt und wir uns in eine gute Zukunft entwickeln.
Der Hund ist der beste Freund des Menschen, sagt man so. Mehr als 10 Millionen Hunde gibt es in deutschen Haushalten und meistens sind sie sowas wie ein unverzichtbares Familienmitglied. Oft übernehmen sie auch wichtige Funktionen als Wachhund, Spürhund oder Assistenzhund. Für Menschen mit einer Sehbehinderung sind Blindenführhunde Hilfsmittel mit Seele. Da ist viel Vertrauen und Training gefragt. Sülal Ajar hat 2 Frauen getroffen, die rund um die Uhr mit dem Thema Blindenführhund zu tun haben.
Viele Eindrücke an der Straßenbahnhaltestelle im Stuttgarter Osten. Und der Golden Retriever-Pudelmischling Harry ist die Ruhe selbst. Er führt sein Frauchen, das ist Lisa Mümmler, souverän über Bahnübergang und Straße.
Rüber.
Für Mümmler ist die Anwesenheit ihres Blindenführhundes eine große Unterstützung im Alltag. Die 35-Jährige ist seit ihrer Geburt sehbehindert.
Mit dem Stock, muss man sich vorstellen, scannt man ja den Boden permanent nach Hindernissen ab oder sucht so ganz gezielt. Und da könnte ja alles Mögliche sein, eine Treppe, ein Aufsteller, aber auch ein Stuhlbein von irgendeiner Außengastronomie. Und mit dem Hund ist es einfach so, er zeigt einem die relevanten Dinge an, aber man muss nicht die ganze Zeit hochkonzentriert sein.
Es geht zum nahegelegenen Park. Auf dem Weg dorthin gibt es viele Hindernisse, die eine sehende Person problemlos umgeht. Verkehrsschilder, Parkuhren, E-Scooter. Harry und seine Besitzerin verständigen sich per Fürgeschirr und Hörzeichen.
Harry, folgen.
Mümmler gibt ihm das jeweilige Hörzeichen und Harry führt sie dann dorthin. Wenn Harry am Fürbügel nach links oder rechts zieht, weiß Mümmler außerdem, ob sie einem Hindernis ausweichen muss.
Und zeigt ihn Harry dann automatisch an, ob ein Auto kommt oder nicht? Nein. Das ist also meine Aufgabe, zu hören, ist die Straße frei, oder auch zu spüren bei der Ampel, ob es vibriert, und dann zu entscheiden, dass wir rübergehen.
Seit 3 Jahren sind die beiden ein eingespieltes Team. Die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist immens wichtig. Das weiß auch Führhundetrainerin Iris Gussmann.
Die Chemie muss passen. Ja, wenn es einfach mal gar nicht passen würde, dann bringt das Ganze auch nichts. Ja, da wird keiner von beiden glücklich, weil der Hund kann seine Leistung nicht abrufen, die fast das Wasser eigentlich kann. Und der Mensch hat auch nie ein gutes und sicheres Gefühl dabei.
Die Trainerin bekommt ausgewählte Jungtiere zugeteilt, die sie zu Hause bei sich aufnimmt und ausbildet. Ganz wichtig bei den Welpen, kein ablenkender Jagdtrieb und ein ruhiges Gemüt, weshalb man sie im Übrigen selten bellen hört. Nach der Ausbildung ziehen die Hunde zu ihren festgelegten Haltern. Bis Lisa Mümmler ihren Harry bekam, vergingen 5 Jahre, erzählt sie. Sie musste viele bürokratische Hürden überwinden, Anträge stellen, Ärzte aufsuchen, Trainings absolvieren. Auch im Alltag gibt es doch noch so manche Hemmnisse.
Überall, wo Menschen ohne Sondererlaubnisse und in Straßenkleidung und Straßenschuhen rein dürfen, da dürfen Assistenzhunde auch rein. Was im Gesetz steht, das ist natürlich schön und gut und Gott sei Dank steht es da drin. Aber das wissen einfach viele Leute nicht und natürlich ist es dann keine böse Absicht, aber dauernd werden wir angesprochen, der Hund darf hier nicht rein, dann kommen die Leute mit dem Hausrecht und so. Und es ist aber so, dass man das Hausrecht eben nicht dazu benutzen darf, um Leute zu diskriminieren, also quasi auszuschließen, dass sie mit dem Assistenzhund rein dürfen.
Für Lisa Mümmler hat sich der Weg gelohnt. Ein Leben ohne ihren Führhund Harry kann sie sich nicht mehr vorstellen.
So klischeehaft ist es, das ist mein Sonnenschein und mein Ein und Alles.
Was mache ich eigentlich, wenn ich im Garten alleingelassene Igelbabys finde oder auf dem Spaziergang ein verletztes Eichhörnchen? Wenn ich in der Nähe von Koblenz leben würde, wäre die Wildtierpflegestation in Pleit genau die richtige Anlaufstelle. Dort werden freilebende Tiere versorgt und aufgepäppelt, bevor sie wieder in die Freiheit entlassen werden. Dafür gab es jetzt den Tierschutzpreis des Landes Rheinland-Pfalz. Unsere Reporterin Martina Gonser hat die Station in Pleit bei Koblenz besucht.
Zurzeit ist es ruhig in der Wildtierpflegestation von Julia Pravetti und ihrer Frau Ursula. Lediglich ein paar Igel und ein Gartenschläfer wohnen zurzeit bei ihnen und die sind nur nachts aktiv. Im Frühjahr wird das aber ganz anders aussehen. Da herrscht hier Tag und Nacht Hochbetrieb, sagt Julia Pravetti.
Das ist die Hauptbrut- und Setzzeit der Tiere. Also die meisten Tierbabys kommen einfach in den wärmeren Monaten zur Welt. Man kennt es ja von dem kleinen Vögelchen, was aus dem Nest fällt und fällt in den Garten. Zum Beispiel vom Hund gebrachte Rehkitze.
Manchmal kommt eine Tierärztin ins Haus, ansonsten kümmert sich erst einmal Julia Pravetti selbst.
Jedes einzelne Tier läuft über mich. Wir haben ein Telefonteam, die mir bei dem Abarbeiten der Anfragen helfen. Und im Verein haben wir Gott sei Dank mehrere Pflegestellen, die mir dann stabile und gesunde Tiere abnehmen können, die nur noch auf ihre Auswilderung warten, um sie noch ein bisschen weiter zu versorgen.
Alle Wildtiere, die hierher kommen, müssen wieder ausgewildert werden. Aber einen Dauergast gibt es dann doch, und zwar die Igeldame Tildi.
Tildi kam vor einigen Jahren zu uns als ganz kleines Jungtier, noch mit Augen zu, ganz weiche Stacheln und rosa Haut. Und sie hatte einen Wasserkopf. Der hat sich Gott sei Dank verwachsen und wir haben gedacht, das wäre alles gut. Wurde aber leider nicht gut. Sie kennt keine Gefahren, sie rollt sich nicht zusammen. Sie liegt auf dem Rücken zum Schlafen, aufgerollt draußen. Und somit ist sie der einzige genehmigte Braunbrustigel in Deutschland in privater Haltung und macht jetzt den 5. oder 6. Winterschlaf und das macht sie sehr gut.
Rund 600 Tiere kamen letztes Jahr in die Wildtierpflegestation von Julia Pravetti. Die gelernte Tierheilpraktikerin hat ihre Arbeitszeit in der Verwaltung reduziert, um mehr Zeit für ihre ehrenamtliche Arbeit zu haben. Für die 35-Jährige ein Herzensprojekt.
Mir ist einfach bewusst, dass ich den Tieren damit helfen kann. Und wenn man ein Wildtier großgezogen hat oder ich einfach sehe, wie es dann gewachsen ist, wie es zunimmt, wie es einfach wieder fit ist, das erfüllt mich mit großer Freude, wenn ich es dann auswildern kann und sehe, dass es zurück in der Natur ist.
Das war SWR aktuell aus Religion und Gesellschaft mit Hans-Michael Ehl.